Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Vom Kind der Kasse zum Riegelpapst, das ist so ein bisschen so die Geschichte, wie man Philipp Kahnes wahrscheinlich vorstellen könnte, der heute hier zu dieser Folge zu Gast ist. Der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen. Philipp hat im ersten Teil seines Lebens oder seiner beruflichen Laufbahn Hafervoll ziemlich groß gemacht. Es war so ein bisschen die Kampfansage an Corny, ein gesunder Snackriegel. Zu einem ganz anderen Preispunkt. Corny hat eine unfassbare Marktmacht. Das war gar nicht so klar. Es gibt ziemlich viele Einblicke von Philipp da in diese Welt, was sehr, sehr spannend ist. Aber vor allem dann auch einfach sein Exit der Firma. War ein achtstelliger Exit. Sie haben mehrere Millionen, 5 bis 10 Millionen Riegel pro Jahr verkauft, bevor er sich dann jetzt seit knapp 3 Jahren um Polly kümmert, wo es um No beziehungsweise früher auch mal Low alkoholbasierte Getränke geht. Es ist ein mega spannendes Gespräch geworden, wie man vom Riegel zu alkoholfreien Getränken kommt, wie man einfach den LEH durchspielt, im kleinen Fokus auf E-Commerce. Mega spannende Folge, ich will gar nicht viel reden, deswegen es geht direkt rein.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Philipp von Polly. Freut mich, dass du da bist, hi.
Ja, danke, dass ich hier sein darf und beeindruckendes Intro natürlich auch. Ja, das
habe ich schon gehört. Freut uns sehr, heute wieder eine Kölner Legendenfolge, kann man ja so sagen, ne?
Wollen wir nicht übertreiben, aber der ein oder andere nennt mich vielleicht den Riegelpapst.
Riegelpapst finde ich richtig gut. Bevor wir vielleicht zum Riegelpapst kommen, aber du kommst auch aus Köln oder wohnst beziehungsweise jetzt gerade aktuell auch in Köln?
Nee, tatsächlich nicht. Ich komme auch gar nicht aus Köln. Ich komme aus Ostfriesland und habe ein paar Jahre in Köln gewohnt. Ich habe aber die letzten Jahre, bevor ich nach Rommerskirchen gezogen bin, das ist hier so ein Dorf in der Nähe, in Düsseldorf gewohnt. Aber meine Firmen waren immer in Köln.
Und zur Ehrenrettung. Euer Büro aktuell ist auch in Köln.
Ja, unser Büro ist jetzt auch wieder in Köln. Ja.
Du bist heute primär hier, beziehungsweise du bist hier, damit wir so ein bisschen so deine Geschichte vom Riegelpapst zum alkoholfreien König, sage ich mal, ein bisschen einfangen dürfen.
Vielleicht ich sehe das schon als Headline von irgendeinem Beitrag.
Oh yeah. Aber am Anfang vielleicht, bevor wir so ein bisschen so auch in die Hafervollgeschichte reingehen, jetzt gerade bist du bei Polly, stell gerne kurz Polly einmal kurz selber vor, sag, was ihr macht und vielleicht ein paar Stats, wie viele Leute ihr seid, wie viel Umsatz ihr vielleicht macht, wäre ganz cool zu wissen am Anfang.
Wir machen mit Polly alkoholfreie Alternativen so zu Spirituosen, hauptsächlich Aperitiven, Cocktails und auch einem alkoholfreien Sekt für die Leute, die weniger oder nichts trinken möchten. Das machen wir jetzt schon so, sagen wir mal, gut 2 Jahre. Haben ursprünglich mit was anderem angefangen, haben dann gepivotet und seitdem läuft das eigentlich ganz gut. Sind so 500 Point of Sales aktuell, sehr starken Retail-Fokus, den wir so seit September letzten Jahres eingeschlagen haben. Und Umsatz kann ich immer nicht so, will ich nicht immer so drüber reden. Das habe ich bei Hafervoll auch schon nicht gemacht, aber ich sag mal so, wir sind gut dabei, dass wir wahrscheinlich bald so mal die Mio-Grenze knacken. Das ist schon ganz ordentlich, glaube ich, für das Segment.
Wie viele seid ihr im Team?
4 Leute nur.
4 Leute.
Aber wir haben ein bisschen Freelancer-Helfer auch tatsächlich.
Stark.
Dann lass uns vielleicht mal einsteigen, so ein bisschen in die Story, wenn wir sagen, der Riegelkönig. Du hast ja...
Du bist ein bisschen an wie so der Chef von Capri.
Ja, ich krieg auch ganz viele Hate-Nachrichten wahrscheinlich für den Spruch.
Der ist super. Ah.
Wenn wir sagen, du... Hafervoll war quasi deine Zeit vor Opolli. Opolli gesagt, Polly. Wie ist es dazu gekommen? Wie ist es angefangen? Du warst ja vorher noch bei True Fruits, glaube ich, sogar noch, und bei Iron Max.
Eigentlich bist du ja Vertriebler durch und durch, ne?
Ja, ich bin...
Moritz hat dich, glaube ich, eben im Vorgespräch Kind der Kasse genannt.
Kind der Kasse. Ja, ich bin tatsächlich ein richtiges Kind der Kasse. Ich habe meine Karriere, ich bin ja schon jetzt 40 und für Gründerverhältnisse relativ alt, kann man sagen. Ich habe mit 19 oder mit 20, glaube ich, habe ich meine Ausbildung bei Edeka angefangen als Einzelhandelskaufmann. Und habe natürlich da auch an der Kasse gesessen, das ist ja ganz klar, aber auch richtig sexy mit so einer Weste und so einem Hütchen, so einem Schiffchen auf dem Kopf Käse verkauft an der Käsetheke und Regale eingeräumt und mich um Bestellungen zugekümmert. Und nach der Ausbildung bin ich dann eigentlich, sagen wir mal, habe ich so ein bisschen Experimentierphase gehabt, war irgendwie kurz in England, habe so verschiedene Jobs gemacht und dann bin ich dann darüber eigentlich so im Vertrieb gelandet, habe dann so als Leasing-Außendienstler nennt man das, verschiedene Jobs gemacht, für Innocent, für Wrigley, Stuwe Eckberts, aber auch Promotions gemacht. Also ich habe eigentlich alles für Geld gemacht, auch wenn das komisch klingt, aber ist eigentlich so, alles im Sales zumindest für Geld. Und ich glaube 2011 oder so, oder 2011 bin ich bei Iromax gelandet, nachdem ich vorher bei True Foods im Außendienst war, als Key Account Manager und sollte da den Handel aufbauen. dass diese Sportnahrungsmarke, die kennt man so ein bisschen so vom Lidl aus.
Iron Max, ich glaube, wenn die das gut gemacht hätten, hätten sie wahrscheinlich irgendwie das ESN oder das More Nutrition sein können. Habe ich letztens irgendwie lange drüber nachgedacht. Die gibt es ja schon so lange.
Ich muss sagen, die sind vielleicht nicht so groß wie ESN oder More Nutrition, aber da steckt schon Paracenter. Ja, ja. Also das wird absolut unterschätzt. So, ja. Der Patrick, der das macht, wir sind nicht immer so einer Meinung gewesen als Chefangestelltenverhältnis, aber unternehmerisch absolut Respekt und ist halt total unterm Radar und was der da bei Lidl auch über die Kassen schiebt, ja auch das Private Label, was die haben, das kommt ja auch von denen. Das ist schon verrückt. Also da muss man auch erstmal hinkommen. So. Mhm. Also von daher absoluter ein Underdog eigentlich so ein bisschen, Sache, ja, kann man so sagen.
Riesenanlage, also Riesending, was er ja auch bei Hürth steht.
Das ist keine PR-Geschichte halt, ja, ne? Aber schon ein geiles Teil, was er da gebaut hat. Auch bootstrapped, muss man halt auch dazu sagen. So. Kein VC, kein Angel Money, alles so aus dem Keller heraus. Also da habe ich schon auch definitiv Respekt vor. Genau, sollte dann so den Handel da einbauen, habe dann aber den Robert da kennengelernt, zwei Mitgründer gewesen dann von Hafervoll, der hat die Produkte entwickelt. Und haben uns dann gut verstanden, haben ein bisschen rumphilosophiert, so wie man das macht irgendwie.
Aber er war bei Iron Max auch im Sales oder was? Oder wie habt ihr
der euch hat Produktentwicklung gemacht. Okay.
Auch bei Iron Max damals auch schon
Produktentwicklung. Genau. Okay. Der hat Produktentwicklung gemacht, der Robert, und ich habe halt Sales gemacht und wir haben mal, sagen wir mal, zusammen Produkte für den Handel entwickelt, weil wir mussten erstmal irgendwie so von so einem 5-Kilo-Eimer irgendwie auch mal Produkte entwickeln, Riegel entwickeln, Shakes, Energy Drink. Haben wir gemeinsam entwickelt. Erstmal Produkte machen, die überhaupt der Handel haben möchte, und uns darüber gut verstanden und so irgendwie so eine Idee entwickelt halt, dass dieses Energieriegel, Haferriegel-Segment irgendwie oder Müsli-Riegel-Segment in Deutschland irgendwie ein bisschen lame ist. Gibt immer so die Geschichte, die ich erzähle, dass Corny hat, glaube ich, hoffe, es ist richtig, so, aber kann man Faktencheck machen. Also Corny ist so für 1984 irgendwie in den deutschen Markt gegangen mit den Produkten. Und
wem gehört Corny? Oder ist es
Schwartau?
Ist es deutsch?
Ich glaube, die Schwartau-Gruppe gehört nochmal zu Schweizern, zur Hero-Gruppe, glaube ich. Aber ist Halbwissen so. Und genau, die haben irgendwie dann auch, ich bin 84 geboren und ich habe mir die Geschichte erzählt, die haben 30 Jahre nichts gemacht, so. Und eigentlich war es auch so, also es gab keine Innovation, die haben 95% Marktanteil oder so gehabt zu dem Zeitpunkt. Es gab
damals schon so viel.
Also ja, bis heute auch immer noch sehr viel. So, also dieser Classic Corny Multipack Schoko Banane ist schon immer noch das Ding, so, ne? Da so,
der war auch verdammt gut, sag ich. Ja, lange ich mir gegessen habe.
Da packen auch eigentlich, sagen wir, alle Müsli-Riegel auch ein, so gegen, ne? Das muss man ganz klar auch sagen. So.
Das wusste ich gar nicht.
Und es gab aber keine Challenger-Brand, so trotzdem auch nicht.
Keine, also einfach so, lassen wir den einfach so mäßig einfach
der Markt. Hat sich keiner rangetraut, weil die waren also so low im Pricing. Die haben ja zwischenzeitlich, ich glaube, die sind jetzt inzwischen auch wieder was teuer, ich gucke da nicht so drauf, so, ne? Aber die haben zwischenzeitlich mal Aktionen gefahren für 88 Cent, da sind ja trotzdem 6 Riegel drin, so, ne? Das ist ja schon so Money for Value, du überlegst ja schon fast, ob du ein Packung Corny oder ob du ein paar Twix kaufst, und es ist irgendwie schon so auch eine Süßigkeiten-Alternative für viele, und es ist ja auch so ein Giveaway und das ist in Schultüten drin und so, also das ist schon verrückt, was die an Volumen irgendwie kloppen, für wenig Umsatz, aber auch dann am Ende natürlich auch, und stimmt, da hat sich keiner rangetraut. So, es hat sich irgendwie keiner getraut, weil alle gesagt haben, es kann nicht funktionieren, dass da jemand einen Riegel verkauft, der irgendwie einen Einzelriegel teurer als ein Euro ist oder irgendwie sowas. Mhm. Und unsere Riegel haben ja tatsächlich 2 Euro gekostet, als wir gestartet sind, 1,69 bis 1,99, weil die UVP für so ein Single Bar 65 Gramm. Und das hat in Deutschland keiner gemacht. Im Ausland gab es das halt alles schon so. Und wir haben ja die Inspiration der Flapjacks so im Ofen gebacken, auch in UK gesehen, so und dachten so, okay, wir sind jetzt so auf der Spur der Smoothies so ein bisschen, so, also wir machen jetzt dieses Handwerkliche im Ofen gebacken, auf Backblechen, so richtig traditional, gesund, mit 5-6 Zutaten, keine Zusatzstoffe, keine Aromen, keine Bindemittel, nur Haferflocken, Sonnenblumenöl, Honig, Nüsse, Trockenfrüchte, backen das Ganze, die Deutschen lieben backen so, und wir waren so auf dieser Mai-Müsli True Foods Welle so ein bisschen, so jetzt kommen so die
ersten. Die war da auch sehr krass, ne?
So 2000. Das kam dann. Ja, ich würde so sagen, so eigentlich waren Fritz Cola, Mai-Müsli und True Foods waren eigentlich ja die drei Firmen, die für deutsche Food Startups so den Markt aufgemacht haben, und in der Welle sind wir dann eigentlich ja auch an den Start gegangen, so, ne? Und das war schon irgendwie auch gut. Und dann kam diese Healthy-Welle und die Leute haben gesagt, so, ja, weniger Zucker und irgendwie, ich will alternative Produkte. Und so sind wir dann 2, Anfang 2013 sind wir dann damit gestartet, mit so einem kleinen Crowdfunding damals über Startnext, also so ein Reward-based Crowdfunding, wo es dann Riegel als Belohnung gab, uns zu unterstützen. Und genau, das war dann unser Beginn. Die ersten 10.000 Riegel haben wir dann darüber vertickt und dann sind wir dann relativ schnell damals in den Handel auch gegangen sind. Um den Kirchturm herum bin ich dann hier die Edeka-Märkte, Rewe-Märkte angefahren. Ich wusste ja so ein bisschen, wie es geht. Ja, dann mit den ersten Accounts gesprochen und regionalen Accounts. Und
so. Aber wie schwer ist das so ein bisschen? Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, 2013, also tendenziell war euer Produkt dann ja auch viel so eher Richtung Kasse platziert, sage ich jetzt mal, oder dann irgendwie sozusagen gegen den Corny. Aber wenn so ein Corny mit 95% Marktanteil irgendwie 80 Cent kostet für 6 Stück, würde lügen, wenn ich es nicht selber mal gekauft habe, wenn es so günstig war. Aber da würde ich sagen, okay, wie groß war so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, dass das überhaupt angenommen wird, sag ich jetzt mal, wenn irgendwie so sagen ein Single-Riegel dann irgendwie sozusagen das Doppelte mindestens kostet von einer Sechserpackung, sag ich jetzt einfach mal.
Ja, das wussten wir halt tatsächlich nicht, ne? Das war halt einfach unsere These, weil wir im Ausland gesehen haben, so, da gibt's diese Single-Bars, die irgendwie 2 Euro kosten oder 1,50. Und die halt auch einen anderen Use Case darstellen, die also so ein Frühstücksersatz sind oder so ein Snackersatz eigentlich sind. Und deswegen haben wir auch damals gesagt, das ist Hafervoll, ist sozusagen das Müsli für die Hosentasche. 65 Gramm, das ist so eine kleine Portion Müsli, da ist alles drin, so ist nährstoffreich, ist energiereich. Du kannst das halt irgendwie, kaufst das, snackst das in der Bahn, dann gehst du arbeiten, hast halt Energie, so viele Ballaststoffe, geil. Und das ist nicht so ein Süßwaren-Snack wie die Corny-Riegel, das eigentlich sind mit ihren 20 Gramm oder was das und Zucker, ne, was die halt haben. Und aber gewusst haben wir das auch nicht. Also tatsächlich war das auch against all odds, würde ich sagen, weil eigentlich schon, wir haben an so Businessplan-Wettbewerben hier im Kölner Raum viel teilgenommen und der Businessplan war immer on fire, also wir haben jeden Preis irgendwie dafür gewonnen, aber uns hat trotzdem jeder gesagt, das wird niemals funktionieren. So,
das war für eine Diskrepanz.
Der Businessplan ist richtig gut und gut ausgearbeitet und ja, das Modell, das macht so auch Sinn und das ist cool, coole Idee, cooles Produkt, aber ihr kommt niemals gegen Corny an. Also ich habe da wirklich Gespräche gehabt dann mit Beratern, Leuten, die dann da auf diesen Wettbewerben waren, die einem schon so einen Dämpfer irgendwie mitgegeben. Ich hatte es mehr so angespornt, so, weil ich ja, meine These war ja, dass sie Quatsch reden, ne? Und dass sie es halt auch nicht wissen. So, es sind alles keine Leute, die irgendwie im Handel waren, die kennen die Trends nicht, die haben die Zahlen nicht gesehen, so werden Nielsen-Zahlen. Wir haben gesagt, da muss jetzt aber eine Challenger-Brand kommen. Auch allein von der Logik so, dass die ja ein Monopol eigentlich auf Müsli-Riegel hatten, ne? Das ist ja so. Das ist
voll verrückt.
Da muss es ja irgendwie mal ein Player schaffen, das irgendwie für eine Zielgruppe aufzubrechen, die das nicht cool findet.
Vor allem ist jetzt ja auch einfach kein technisch komplexes Produkt, sage ich jetzt einfach mal, wo man sagt irgendwie so, okay, das ist dann irgendwie einfach so viel, weiß ich nicht, internes Wissen, was sozusagen in dem Produkt an sich steckt oder sowas. Aber ich meine, Müsli-Riegel, weißt du, was ich meine? Also so, ja, ja. Also sozusagen, FMCG gibt es ja eigentlich immer wen, der es sozusagen challenged, weißt du?
Wenn wir 3 morgen sagen, wir machen eine Sportnahrungsmarke, dann steht die in 3 Wochen so, ne? Also das ist so, bei Lebensmitteln ist das so oft nicht jetzt so kein Rocket Science. So, wir hatten schon von der Verarbeitungsweise, waren wir schon irgendwie mit diesem traditionellen Ofenbacken im Stickenofen, das macht ein Corny natürlich nicht, ne? Hatten wir einen anderen Geschmack, eine andere Konsistenz. Also es war dann schon so ein Asset auch, dass wir natürliche Zutaten hatten, aber auch so einen kuchenartigen, ganz besonderen Geschmack. Die waren auch sehr so, oder sind sie auch immer noch, die sind ja sehr juicy, die haben dann so ein, dass der Honig ist dann so im Inneren so gefangen, ne, so durch das Öl auch.
Direkt Hunger bekommen, super.
Ja, die waren schon.
Hast du einen dabei?
Nee, ist das, ich habe ja keine Aktien mehr. Ja, ich weiß. Die, und auch wenn ich jetzt hier Werbung quasi dafür mache, aber die waren halt immer sehr, die waren juicy, die haben satt gemacht, das war schon was Besonderes so von der Zutatenliste. Aber ob jetzt 1,99, ob die Leute 1,69, 1,99 zahlen, das stand halt in den Sternen, aber wir waren in den ersten Märkten hatten so eine richtig, also erstmal waren unsere ersten Riegel tatsächlich gestickert und hatten keine coole Folie, kein cooles Design, so das war richtig, richtig schlecht, so, das kann man recherchieren, ich glaube, wenn man es findet, und wir hatten auch das, also ich wusste halt, wir brauchten ein Display, so, und wir hatten dann ein paar Business Angels, die uns Geld gegeben haben, ein kleines Ticket. Also unfassbar, das darf man ruhig sagen. Die haben uns damals auf einer 250.000 Euro Bewertung, das das kannst du heute keinem mehr erzählen, haben wir uns 50.000 Euro gegeben. So. Und von den 50.000 Euro haben wir dann Displays gekauft damals. Und weil ich wusste, wir brauchen Displays, sonst fällt es ja nicht auf irgendwie. Ne? Die müssen halt überall stehen.
Das Prinzip ist so gesehen, die Marke aber stellt das sozusagen dem Supermarkt. Der Supermarkt kauft nicht das. Ich glaube, das wissen viele nicht.
Ach so, ja, genau. Also so ein Display ist für die Onliner hier, ist das nicht so ein Advertising-Display, Display-Werbung so, sondern das sind diese Pappaufsteller im Supermarkt. Und genau, da liefert man seine Ware drauf aus. So, da gibt es dann so einen Warenträger, CHEP nennt sich das System. Das sind diese blauen oder schwarzen Dinger, die man so sieht schon mal, wenn man im Supermarkt ist, mal Augen aufhalten. Und da steht immer so ein Pappaufsteller drauf und da steht die Ware drauf und das liefern wir dann gemeinsam aus. Das haben wir natürlich aus dem Auto rausgemacht am Anfang, so gar keine Logistikkapazitäten. Mhm. Wir haben so ein Büro gehabt, so halb so groß wie euers gewesen, da standen einfach 10.000 Riegel drin, so und dann 20 und dann 30. Also wir haben das alles am Anfang noch selber gemacht und sind selber in die Supermärkte gefahren, haben da die Displays selber ausgeliefert, bis wir die dann mal aufbauen konnten, bis wir einen Fulfillment-Dienstleister hatten, der die dann aufgebaut hat für uns und dann haben wir die dann palettenweise ausgeliefert.
Aber da war am Anfang auch gar kein Fokus auf online, oder?
Ja, das ist witzig. Wir wollten sogar ohne Online-Shop starten. Also vielleicht auch Disclaimer für die Leute, die zuhören. So, ich bin eigentlich, ich habe gar keine Ahnung, ne? Wir wollten tatsächlich ohne Online-Shop starten. 2013, das muss man sich auch nochmal vorstellen. Ich will nicht so alte Kamellen erzählen, so, ne? Ja. Aber weil viele sagen, früher war alles besser. Ich sage euch, früher war richtig scheiße. So. Also es gab kein ChatGPT, so es gab kein Canva, es gab kein letztendlich, du hast ja auch keinen. Also ich weiß gar nicht, ob es Instagram schon gab zu dem Zeitpunkt, also wahrscheinlich in den USA schon, aber in Deutschland hat das noch keiner richtig benutzt, ne? Auch so Meta-Ads und so, haben das professionell benutzt. Und es gab auch einfach kein Shopify so in einer guten, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Shopify zu dem Zeitpunkt schon gab, zumindest nicht irgendwie gut lokalisiert irgendwie und mit deutschen Templates und so, wo man nicht noch Programmierarbeit reinstecken hätte müssen. Wir sind da mit einem Online-Shop gestartet, es gab irgendwie Shopware, glaube ich, und so WooCommerce und so WordPress-Templates. Jetzt bin ich aber, ich bin ja Kassierer, so ey, keine Ahnung von HTML, so und so schlau bin ich dann auch ehrlich gesagt nicht, dass ich mir das selber hätte draufpauken können. So ist, glaube ich, dann auch der falsche Fokus irgendwie am Ende. Und mein Mitgründer hat halt Produkte entwickelt, der war Ökotrophologe, so der konnte mir einen Diätplan erstellen und hat nicht geholfen, wie ihr seht, aber die Produkte halt entwickeln und hat Ahnung von Qualitätsmanagement gehabt. Wir haben da gesessen und haben gesagt, ach komm, fuck it, wird das rausgeschnitten? Wir machen einfach keinen Online-Shop. Dann haben wir aber so ein bisschen FOMO bekommen durch die Crowdfunding-Kampagne, weil viele gefragt haben, so, wo kann man die dann kaufen? Wir so,
nur beim Rewe in Köln.
Ja.
Düsseldorf und
Dürth haben wir. Genau, die Edeka Zequa auf der Dürener Straße ist unser erster Supermarkt gewesen. Die hat das. Und aber dann haben wir gesagt, ja klar, wir müssen die Sachen irgendwie verkaufen. Und dann sind wir mit Lightspeed. Die haben ein Shop-System damals gehabt, was so Drag-and-Drop relativ intuitiv war. Natürlich Katastrophe so, ne? Aber da haben wir uns dann reingewurschtelt. Da habe ich dann quasi noch in dieser Vorgründungsphase habe ich dann noch einen Shop zusammen gebastelt da habe ich meine ersten E-Commerce-Erfahrungen gemacht. Haben wir noch einen Job zusammengebastelt, damit die Leute uns einfach kaufen können, sozusagen. Ne?
Das ist doch eigentlich fast, das kann doch gar nicht irgendwie ansatzweise profitabel oder so. Also wie viele Leute tun sich immer noch schwer, irgendwie heutzutage, wenn du nur einen Riegel hast beispielsweise, sag ich jetzt mal, das irgendwie erfolgreich zu verkaufen?
Also ich würde es auch keinem raten, glaube ich. Also man muss halt sagen, wir waren ja auch lange nicht profitabel. Also wir waren in dem Jahr, wo wir verkauft hätten wir das geschafft. Haben uns dahin gearbeitet, aber du brauchst schon irgendwie ein hohes Volumen. Die Margen sind natürlich nicht so hoch. So. Und wenn du irgendwie 2, 3, 4, 5 Millionen, 6 Millionen Riegel bolzen willst, brauchst du halt schon eine Menge Point of Sales. So. Und was halt interessant war, so letztendlich haben dann auch die Proteinriegel, haben dann auch die Müsli-Riegel-Kategorie auch überholt. Ne? Also ich weiß nicht, wie viel größer die heute ist, die Kategorie, aber Proteinriegel im Allgemeinen online wie auch stationär haben einfach so Cerealien, Müsli-Riegel, Haferriegel auch deutlich outperformt, auch von der Rotation am Point of Sale, also im Laden. Spricht man immer von der Rotation, das sind dann die Abverkäufe pro Woche, pro Markt, pro Produkt. Und da sind Proteinriegel viel besser. Jetzt haben wir halt aber keine Proteinriegel gehabt. Wir sind halt all in mit dem Modell gegangen, dass wir eigentlich einen Fokus haben auf Haferriegel und einfach auch gesagt haben, wir sind einfach eine Challenger-Brand für Corny. So. Und
hattest du dann so eine Zielscheibe mit dem Corny-Logo, wo
jemand da Feinde draufgeworfen hat. Hatten wir wirklich. Ja, hatten wir wirklich. Kein Joke. Gibt es eine witzige Anekdote. Wir hatten da mehrere Sachen. Das ist wirklich, also gab es wirklich. Und hat eine Dartscheibe, da waren so Corny drauf. Da war auch mein Müsli drauf, unnötigerweise. Und ich hatte auf einer Messe hatte ich irgendwie einen guten Talk und haben ein bisschen rumgeflaxt. Und dann war eigentlich so der Gesprächsaufbau wie gerade. Und der hat dann auch gefragt, habt ihr so eine Dartscheibe? Ich so, ja, for real. So, das und da auf meinem Müsli. Und dann waren das Freunde wohl von oder Bekannte von Max Wittrock. Und Max Wittrock von meinem Müsli rief mich dann irgendwie, den kannte ich nicht persönlich, rief mich dann so 3-4 Tage später an und sagte so, ey, ich habe gehört, ihr habt da irgendwie unser Bild auf der Dartscheibe, so, ich will hier kein Beef und so. Ich so, ach so, ja, ey, komm, ist einfach ein Joke, so, ne? Und war das auch gut so. Aber ja, doch, wir waren schon, sind sehr competitive auch in den Bereich reingegangen und haben auch Sachen gemacht, die andere nicht gemacht haben. Wir hatten zum Beispiel einen eigenen Außendienst, so, ne? Das kannst du dir normalerweise nicht leisten. Das war einfach unser Investment, dass wir 5-6 Leute immer hatten im Feld, die da ihre 13.000 Besuche im Jahr gemacht haben im Supermarkt und die Supermärkte bequatscht haben, dass sie unsere Sachen nehmen, weil du kannst zwar auf der einen Seite irgendwie eine Listung zum Beispiel bei Rewe Edeka haben, das heißt aber erstmal noch nicht, dass du automatisch in den Läden bist. So bei Rossmann und so ist das, ne? Je nach Kette ist das ein bisschen anders. Bei Rossmann waren wir dann nachher in jeder Filiale, aber bei Rewe hat das lange gedauert, so bis 2016, da haben wir wirklich Klinken geputzt, dann hat man dann so Streckenlistung, nennt man das, also in so Regionen, Rewe West, Rewe Ost und so. Und dann ist dann die Rewe hat dann gesagt, ey, ihr macht einen richtig guten Job und dann sind wir mal in so einen Schwung von 1200 Regiemärkten, also die nicht privat sind, wo kein Name dran steht, die heißt ja schon mal Rewe Ramati oder so die Läden, sondern die von der Rewe wirklich betrieben werden, da sind wir dann mal so reingespült worden und dann hat man Marketingaktivitäten, Handzettel, diese Prospekte gemacht und Messen gemacht und so. Und das gleiche halt bei Edeka und bei allen anderen Kunden, da sind wir dann am Ende, so, ich glaube, als wir verkauft haben, so 2019 war das, haben wir so um die 15.000 Point of Sales gehabt, so tatsächlich. Also das war schon ganz okay.
Was waren denn so ein paar Meilensteine sozusagen auf dem Weg von der Gründung dann bis zum späteren Exit? Also gab es irgendwas, wo du gesagt hast, okay, da haben wir schon krass gefeiert, das war irgendwie ein cooles Ding, irgendwie so eine Kennzahl, dass man sagt, hier, da haben wir 1 Million Riegel verkauft oder so.
Also weil 15.000 Point of Sales am Ende sind natürlich auch einfach eine Menge, sage ich mal.
Ja, also, das war schon, also in der Dachregion, ja. Ne, das ist schon Weltklasse gewesen, glaube ich, für das Segment auch. Ne? Also das Müsli-Riegel-Segment in Deutschland ist halt auch nicht so groß. Also das war schon gut. Was waren so die Milestones? Das ist irgendwie schwer zu sagen. So, ich muss zugeben, ich habe so einen ganz schlechten Charaktereigenschaft. Ich feiere irgendwie Erfolge nicht. Ich weiß nicht warum so. Ich glaube, es hat was mit meiner Erziehung zu tun. Ich habe immer Angst, dass so, wenn ich jetzt was feiere, so kommt morgen so der böse Geist um die Ecke und nimmt mir das irgendwie weg. So, ich frage mich nicht. Wahrscheinlich zum Psychologen mal gehen, vielleicht ist ja jemand dabei, der das weiter helfen kann. Aber das war schon ein irrer Ritt. Wir haben eigentlich wenig Pause gemacht. Ich glaube, so der erste Milestone war natürlich, dass irgendwie so ein Globus und so ein Bünding sind so kleinere Ketten gefragt haben, ob wir da beliefern können und wollen. Dann war der erste große Milestone, ich glaube Februar 2015. Das war dann Rossmann, das waren dann 1200 Rossmann-Filialen mit zwei Produkten, der Herr Pop. Legende hat dann gesagt, so, auch hat ewig gedauert, wir haben ihn auf einer Messe kennengelernt, dann musste ich dem noch ein halbes Jahr hinterher laufen und hat dann auf der nächsten Messe gesagt, so, ja komm, ich mach das jetzt. Und dann hat es noch ein halbes Jahr gedauert, so. Und das liefert dann auch gut. Also die Sachen haben sich von vornherein, also das muss man irgendwie witzigerweise sagen, ich glaube, weil es halt auch alternativlos war und wir die Einzigen waren irgendwie, ne, und zwar heute, das Umfeld ist heute ganz anders. Das Timing war halt einfach gut. So, also auch die ersten Displays, die ich da in den Supermarkt gestellt habe und die dann später unsere Außendienste in die Supermärkte gestellt haben, die waren nach einer Woche oder nach zwei waren die teilweise ausverkauft. So, und dann haben wir nachgeliefert. Wir haben kein Marketing gemacht, ne? Also da war nichts. Also es ist einfach ein gutes Timing gewesen, dass es zu dem Zeitpunkt keinen gab, der das irgendwie tackeln wollte. Und wir haben das getackelt und haben da profitiert dann tatsächlich. Marketingmäßig haben wir dann viel so Presse gemacht, viel Pressearbeit, Wettbewerbe. Das hat uns schon, glaube ich, auch in der Bekanntheit geboostet. Aber im Kern war eigentlich, glaube ich, immer Produktqualität und Einzigartigkeit lange unser Ding, was uns geholfen hat. Und halt dieser Hardcore-Fokus auf Sales, einfach in die Märkte fahren, Hardcore-Vertrieb machen, Top-Down, Bottom-Up, so richtig krank. Wahnsinnig bin ich da gewesen. So. Also wir haben eigentlich auch irgendwie jeden mit jedem Kontakt gehabt, den es da gibt. Und dann ist es halt vielleicht so zwei genau. Die Rossmann-Listung war sicherlich nochmal so ein Leuchtturmkunde, der dann nochmal viel gekippt hat. Wir hatten dann glaube ich 2017 oder Ende 2016 eine kleine Finanzierungsrunde, die nochmal uns ein bisschen auch geholfen hat, so das zu stabilisieren, das Ganze. Haben dann so unser Setup gefunden, wir haben nie viel Burn gehabt, dann haben dann den Burn-Aufwand da aus reduziert, sind gewachsen mit so einem Core-Team, waren nur 13, 14 Leute oder 12 Leute, glaube ich sogar, ne? Also ein sehr kleines Team. 70% der Leute haben sich um Sales gekümmert. Ja, okay, weißt du? Also, dann war so der nächste Milestone. Ich glaube, 2017 haben wir dann den 7 Ventures Pitch Day gewonnen. 2017 ist das gewesen. Da gab es dann 3 Millionen Euro TV-Budget für den Lachs. Das war schon ganz geil. So, ne? Das hat keine Anteile gekostet, sondern es war wirklich ein Wettbewerb, den wir dann gewonnen haben. Und dann sind wir 2018 eine Werbung gestartet. Das hat dann auch nochmal einen Upsell gebracht.
Sieht man das so direkt?
Also wir haben es bei den, wir haben es eigentlich genutzt, um noch mehr Listungen zu kriegen und noch mehr Point of Sale zu kriegen. Das hat auch funktioniert. Deswegen hast du auf jeden Fall nochmal einen Uplift. Du hast eine bessere durchschnittliche Drehung gehabt in dem Zeitraum, wo das lief. Wir waren so 25%. Das hast du schon auch gesehen. Ja sonst. Das ist dann natürlich endlich irgendwie, wenn die Kampagne dann endet, dann fällt das wieder auf das normale Niveau zurück. Aber wir haben vor allem auch nochmal einfach ein paar tausend Point of Sales dazu gewonnen auch, weil wir den Händlern sagen konnten, hey, jetzt geben wir mal marketingmäßig richtig Gas. Online haben wir das nicht gemerkt, weil die Kampagne lief auf eigentlich nicht so auf so, hey, kauf das jetzt bei uns im Shop, so, ne? Und kauf das jetzt nicht in unserem coolen Lightspeed-Shop. So, weißt du? Und der sieht heute noch genauso aus. Und das hast du schon gemerkt. So, war aber ein guter Verhandlungspunkt auch einfach, ne? Mhm. Und hat uns auch nochmal bei so ein paar kleineren Händlern reingebracht, wo wir einfach noch nicht die Power hatten.
Wie viele Riegel habt ihr denn so verkauft? Also was waren sozusagen so ein bisschen so die Absatzentwicklung? Also das müssen ja vor allem am Ende müssen das ja ziemlich horrende Mengen gewesen sein. Also da müssen ja ein paar Öfen auf jeden Fall in Deutschland auf jeden Fall nachts auf jeden Fall mal ein bisschen gebrannt haben.
Ja, wir haben in England produziert, so, aber England hat auf jeden Fall gebrannt, deswegen so, aber
das rausschneiden. Das bitte rausschneiden. Und genau gegen dich verwenden, perfekt.
Ja so in England, genau. In England war die Produktion und diese traditionelle Backweise so in Stickenöfen auf Backblechen, die Flapjacks, das kommt halt von da, ne? Da haben wir keinen deutschen Hersteller gehabt, der das gemacht hat. Das war auch so ein bisschen so ein Schutz auch tatsächlich. Also wissen auch ganz wenige, wo wir produziert haben. Das haben wir so richtig geheim gehalten. Und ich habe auch nie verstanden, warum es keiner herausgefunden hat, ehrlich gesagt. Also das ist eigentlich das
obviously.
Google Seite 6 irgendwann so, weißt du, so nach dem Motto. Ja. Dann findet man es vielleicht so, muss halt einfach mal alle Hersteller anschreiben in England, die sowas machen, dann findest du das schon auch irgendwie raus. Und dann wie viele Riegel sind es gewesen? So, ich darf das immer nicht sagen, so, ne? Aber so zwischen 5 und 10 Millionen Riegel haben wir dann schon im Jahr verkauft.
Im Jahr. 5 so. Bis 10 Millionen Riegel.
Und das ist so, ja, aber es ist, wenn wir halt noch andere Sachen gemacht hätten, Müsli oder so.
Irgendwie noch irgendwie Proteinpulver irgendwann hinterhergeschossen, noch eine andere Variante oder sowas.
Ja, wir hatten tatsächlich so ein bisschen Protein-Enriched Bars auch. Also wir hatten 16 Riegel, glaube ich, am 16 verschiedene Sorten, aber am besten lief Kakao-Haselnuss. Das ist so. Das unterschätzen viele Leute. Diese Fancy-Sorten, die liefen gar nicht so gut. Kakao-Haselnuss. Das ist bei Corny wird es Schokobanane sein. So, das ist einfach Schokobanane, ist der King. So, weißt du? Die Fancy-Mancy-Sorten, die sind nicht so, das wird einfach nicht so oft gekauft. Das unterschätzt. Das ist immer Schoko, Vanille, Banane. Ich glaube, selbst bei Proteinpulvern wird es Schoko, Vanille, Banane sein. So, und bei More ist es dann halt noch irgendwie Eis, Coffee, Latte, so, ne? Und das war schon okay, so tatsächlich. Also wir waren dann nach Nielsen-Zahlen, das sind so Scanner-Datenerhebungen sozusagen, waren wir auch die zweitgrößte Müsli-Riegelmarke hinter Corny dann in Deutschland.
Aber Corny einfach weiterhin trotzdem keine Chance, da irgendwie einfach, das ist einfach so ein, das kriegst du.
No way, no way.
Also auch am Ende, keine Ahnung.
Ich wollte natürlich destroyen, so, ne? Das ist mein großer Traum gewesen, dass wir die Eins sein können.
Aber keine Chance, oder?
Gar keine Chance.
Aber habt ihr den relevanten Markt dann halt abgenommen? Dass irgendwie nachher dann, keine Ahnung,
kann man nicht so
80-20 war? Oder?
Die waren mal zwischenzeitlich auf 80% Marktanteil dann nur noch. Das lag aber auch daran, dass einfach viele dann auf den Zug von uns aufgesprungen sind. Also es ist dann dann Köln gekommen, Nature Valley ist dann gekommen von General Mills. Aber wir konnten uns echt gegen alle gut verteidigen. So, das ist lustig gewesen, weil wir halt so wenig Leute waren und immer die Leute gefragt, boah, ihr seid in jedem Supermarkt, ihr müsst 30, 40 Leute sein. Da waren immer alle enttäuscht, dass wir so wenig sind. Und wir waren aber einfach halt ultra sales-driven so und ich muss ja nicht 8 Leute einstellen, weil wir jetzt eine Rossmann-Listung haben. So, das habe ich selber noch gemacht mit einem Kollegen zusammen. So, ne? Und das war 2 Leute irgendwie im Vertriebsinnendienst gehabt. Wir haben Buchhalter gehabt, so, damit die Buchhaltung sauber ist. Das ist bei diesen ganzen Konditionen nicht so einfach. Und ich habe Sales gemacht bis zum letzten Tag. So, also bis ich den Laptop zugemacht habe und gegangen bin nach dem Exit, habe ich den Sales wirklich selber gemacht noch. Da hatte ich mal einen Kollegen, der mir geholfen hat, der den Außendienst auch ein bisschen gesteuert, der Christian. Grüße, falls er das hört. Bester Mann, war unser längster Mitarbeiter, als Praktikant angefangen und dann später auch Key Account mitgeholfen.
Als Praktikant gekommen, als Mann gegangen.
Ist wirklich so. Der ist schon als Mann gekommen tatsächlich, aber ist noch männlicher gegangen.
Okay.
Das war schon geil, dass du so Leute hattest, die sich so reingehangen haben. So. Und der hat wirklich, wir haben die verrücktesten Nachtschichten eingelegt. Ne? Und die längsten Touren, wir sind mal für eine Viertelstunde Kaffee bei der Rewe Süd sind wir mal 8 Stunden im Stau nach Eiching gefahren, irgendwo in Bayern, und dann hat die gesagt, so, ja, voll cool, ja, will ich haben, hat uns einen Kaffee hingestellt, konnten wir noch nicht mal austrinken, und dann so, ja, dann haben wir das ja geklärt, und dann sind wir gefahren wieder 6 Stunden zurück. So, also das war so, ja, okay, nee, also hätten sie uns auch am Telefon sagen können, dass sie uns nehmen. Da hat man noch kein Teams und so gehabt, das war alles vor Corona so, ne? Und haben ja die übelsten Nachtschichten gehabt. Das war schon cool, so coole Leute auch im Team zu haben, die da so mitgeholfen haben. Und aber da irgendwie an Corny vorbeizuziehen,
so keine Chance. Aber war das dann auch so ein, um ein bisschen auf den Exit zu lenken, so ein Punkt zu sagen, okay, ich merke, ich komme da nicht dran vorbei, ich will was anderes machen? Oder wie kam es dann sozusagen dazu, dass ihr gesagt habt, ey, wir verkaufen das Ding jetzt sozusagen? Ja,
nee, also das ist tatsächlich nicht gewesen, das wäre ein falscher Ansporn gewesen. So, ich glaube, man wird gut irgendwie von da aus wachsen können, so. Jedes Jahr vielleicht nochmal 10%, 15%, so. Da hast du ja schon auch eine Distribution gehabt. Wir sind dann noch mit Aldi gestartet, hatten dann noch eine Lidl-Listung zum Sortimentskarton später, so. Also wäre schon noch so Richtung Discount, wäre noch viel Potenzial gewesen, wo wir uns so im Team nie so einig waren, tatsächlich, mein Mitgründer und ich, was so Sortimentserweiterung angeht. Also, das ist schon auch eine Challenge, so. Wenn du so ein Food-Produkt machst, dann bist du bekannt für diese ofengebackenen Müsli-Riegel und für Riegel. Ist nicht so einfach, ein Müsli irgendwie hinterher zu schieben. So, ne? Ist nicht einfach zu sagen, jetzt mache ich auch noch ein Müsli und dann ist das bin ich auch in 15.000 Läden. Also da hat keiner drauf gewartet. Deswegen haben wir uns da auch gar nicht so drauf fokussiert. Und dann haben wir das schon so, auch Hafervoll ist dann in der Dachregion. Wir haben dann mit der Schweiz noch mit Accounts gesprochen, so mit Migros und Coop. Das war relativ zäh, da waren wir so Kack-Kiosk in der Schweiz drin, 600 Stück. In Österreich hatten wir schon geowned, so, da waren wir in Billa, überall in den Billa drin und hätten dann noch mit M-Preis sprechen können, natürlich noch mit DM in Österreich und ein paar Discountern sprechen können. Das lief dann auch so parallel. Also hätte er vielleicht nochmal so perspektivisch den Umsatz nochmal verdoppeln können, vielleicht in einem Zeitraum von 2 bis 3 Jahren. So. Aber ich habe dann so mein erstes Kind war dann auf dem Weg und die Braut war halt irgendwie, also ich sag das immer so, die Marie, über die der Kontakt hier zu uns zustande gekommen ist, die Mitarbeiterin von uns, die wird sich totlachen. So. Aber die Braut war relativ hübsch, unsere Hafervoll-Braut, die Hafervoll GmbH. Und das hat sich dann irgendwie richtig angefühlt zu verkaufen irgendwie zu dem Zeitpunkt. Also es war auch, wir waren gar nicht in einem Prozess. Also normalerweise gehst du ja raus und dann schiebst du einen Prozess an, dann willst du deine Bude verkaufen. So. Und bei uns war es tatsächlich so, dass wir gesagt haben, okay, ja, wir sind jetzt für dieses Jahr werden wir profitabel sein, verdienen Geld, können auch wachsen, haben den Einzelhandel im Griff, stellen noch 2 Außendienste irgendwie ein für die Region, wo wir nicht sind, können darüber noch wachsen, machen ein paar Produkte, hatten uns mal so, da kam das so mit den Influencern auf. Gucken uns mal ein paar Co-Creation-Geschichten irgendwie an. Vielleicht machen wir mal so, mein großer Traum war mal mit Sally irgendwie einen Riegel zu machen, so, aber die hat da keinen Bock drauf gehabt. Halt mit irgendwem so aus dem Bereich, aus dem Food-Bereich, so einen Limited Edition Riegel zu machen. Also jetzt schon noch Aktivierung machen können. Aber als wir dann Anfang 2019 auf der ISM standen, das ist eine internationale Süßwarenmesse in Köln, weltgrößte Süßwarenmesse, habe ich dann so ein Gespräch gehabt irgendwie mit so zwei Dudes von Krüger, von der Krüger-Gruppe, so, die da so im Anzug standen, so ein bisschen Fragen gestellt haben, wo ich schon gemerkt habe, so, okay, die Jungs, die wissen, wovon sie sprechen, ein bisschen so chillt abgecheckt, so, was habt ihr da, was steht da? Ah ja, Krüger. Und dann, ihr habt doch irgendwie Shameless Smoothies gekauft. Ja, ja, du weißt das und so. Ach ja, ich so, ja, ich verfolge das, ja, voll cool. Also hatten so einen guten fachlichen Austausch. Ich war dann immer sehr offen mit so Leuten, so. Habe keine Berührungsängste gehabt. Also ich habe mich da nicht verbarrikadiert hinter meinem Stand. So jetzt rede ich mit keinem von den bösen Wettbewerbern. Die haben ja gar nicht so richtig krass auf dem Schirm gehabt als Käufer, so tatsächlich. Aber die waren auf so einem, die waren auf so einer M&A-Tour. Der Marc Krüger hat das von seinem Vater übernommen, ein paar Jahre vorher. Und die sind ja sehr abhängig so von Zuckerthemen, Kaffeethemen und so. Und gesagt, wir wollen ein bisschen
Kakao und sowas.
Ja, viel Kakao, machen, ne? Kaffee, ja. Aufstriche, viel Private Label, ja. Diese ganzen Ja-Raiders und sowas, diese ganzen günstig Nachbauten von Twix und so. Die kommen von denen auch größtenteils und auch diese ganzen Schokoaufstriche. Also sie sind schon sehr abhängig von diesem Zucker, Milch, Zucker-Business und so. Und die haben aber auch Eiweißshakes produziert schon zu dem Zeitpunkt. Also hatten auch ihre Erfahrung auch in dem Bereich. Haben natürlich gesehen, wie das wächst und haben sich das angeguckt. Ist auch ein junger Mann quasi, der Marc Krüger. Also ist jetzt kein älterer Herr, sondern auch so 40, Mitte 40, glaube ich, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Und der hat halt einfach die Vision gehabt, selber Proteinriegel herzustellen und eine Proteinmarke zu kaufen. Wir haben ja Maxi Nutrition aus von GlaxoSmith Kline gekauft aus UK und ich hatte so rumgeflaxt, so, weil die sagten, da kann man mal sprechen, da ich so, könnt immer sprechen, so. Kostet ja Geld, so mit mir zu sprechen. Und das fand ich irgendwie lustig, so die Art. Und dann kam der abends an den Stand, so war kurz vor Messeende, sagt er so, ist so gefühlt 2,80 Meter groß, das war auch einfach eine Persönlichkeit. Und sagt so, das würde ich haben, so, ne? Und ich so, ja, gerne, lass quatschen, so, ne? Und was man halt so macht, was willst du denn sonst auch sagen, so, ne? Das Quatschen, so, wird aber teuer, so, ne? Und dann haben wir tatsächlich Gespräche gehabt, noch auf der Messe, zwei Tage später. Da war zufälligerweise einer unserer Business Angel dabei und der hat das damit angehört und dann, ist das legit? Ist das jetzt hier wahr so, ne? Oder wir hatten schon Gespräche mit Leuten, die uns rippen wollten irgendwie, ne? Und ist das jetzt irgendwie ernst gemeint, das Angebot, ne? Und dann sind wir eine Woche später, sind wir da hingefahren und präsentiert und saßen uns dann so richtig auch so feindlich gegenüber, so wie jetzt hier im Podcast-Tisch, so vier von denen, vier von uns, ne, und haben dann gesprochen und dann haben die am Ende gesagt, ja, okay, wollt ihr denn verkaufen? Wieso, ja, können wir uns vorstellen. Ja, was wollt ihr haben? Dann haben wir ein Angebot gemacht und dann haben die gesagt, da mache ich jetzt die Bücher zu. Und dann habe ich gesagt, ja, ist doch Quatsch, so, ne, es ist so, jetzt haben sie sich hier, sind hier Inhaber von so einer 2-Milliarden-Euro-Bude, ne, und jetzt beim ersten Gegenwind machen sie die Bücher zu. Also den Taschenspielertrick, den kenne ich aber auch. So, dann lassen sie mal richtig reden. Ja, und dann haben wir, sind wir nach Hause gefahren, von Bergisch Gladbach nach Köln. Haben wir noch im Auto noch das Gegenangebot gekriegt. Und dann haben wir dann noch so 4 Wochen verhandelt. Und
in Bergisch Gladbach?
Die sitzen in Bergisch Gladbach.
Ja, da komme ich her, da wusste ich ja gar nicht, dass ich nicht schaffe.
Ich hätte so, Mensch, echt? Den gehört Bergisch Gladbach, glaube ich.
Nö, das gehört mir. Das gehört der Firma Appscale. Ja.
Wird schon wahrscheinlich mit der größte Arbeitgeber wahrscheinlich, ja, in Bergisch Gladbach sein. Hättest du deine Eltern mal gefragt, was die machen? Die arbeiten da wahrscheinlich.
Nee, ich weiß, was meine Eltern machen.
Und dann ist das halt so, haben wir 4 Wochen noch hart verhandelt auch. Natürlich, klar, muss man viele Punkte verhandeln. Und es hat sich richtig angefühlt zu verkaufen und
richtig. Wie viel verkauft man sowas denn?
Ja, da gibt es halt Multiple, 2, 3, 4-fach. Also dadurch,
2, 3, 4-fach
auf den Umsatz.
Auf den Umsatz.
Ja, ist ja Fantasie-Game so ein bisschen, ne?
Ja, okay, aber dann müssen wir jetzt mal kurz überlegen, 15, also 10 bis 20 Millionen Riegel im Jahr, sage ich jetzt mal.
Nein, 5 bis 10.
Oder 5 bis 10. 10, dann sagen wir, sind es mal 8. 8 mal, weiß nicht, so ein Ding kostet dann wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, 1,05 €, wenn die das für 1,99 € verkaufen oder sowas. 1,05 €, das heißt, wir sind irgendwie bei 10 Millionen Euro Umsatz, mal 3, kommen wir irgendwo bei, sagen wir mal, 25 bis 35 Millionen Euro raus. Die wird am Ende, ja, weiß ich nicht, bestimmt noch irgendwie 20% gehört haben.
Ja, ist schon eine sehr optimistische Rechnung.
Ja, aber ich bin ja Optimist und kein Pessimist.
Das ist schon eine sehr optimistische Rechnung gewesen. Also da ist jeder mit einen 7-stelligen Betrag.
Aber wir reden ja schon darüber, gegangen, dass das schon so ein bisschen life-changing ist. Also dann irgendwie mit
Das ist schon life-changing gewesen. Okay. Also es ist jetzt nicht so ein Y-Food-Exit life-changing gewesen. Ich glaube, es gibt einfach nochmal unterschiedliche Level, so, die man da erreichen kann. Ich glaube, so man muss da der Transparenz halber sagen, so da gibt es so ein Einstiegslevel. So. Ich glaube, das haben wir damit dann irgendwie erreicht. Überhaupt dahin zu kommen, ist, glaube ich, die Kunst. Ich glaube, das, was viele echt vergessen, auch gerade im Food-Segment, gibt es halt einfach nicht so viele Dinger, die wirklich nochmal verkauft werden. Krass. Am Ende geht es dann, sagen wir mal so, die Endstufe ist natürlich irgendwie so ein Flaschenpost-Exit oder so ein Y-Food-Exit, Ankerkraut-Exit, ja, da ist, glaube ich, auch viel Geld geflossen. Also auf dem Niveau waren wir ja lange nicht. Aber du kannst schon echt solide auch mit ich würde mal sagen, wir waren eine kleine Food-Firma trotzdem auch, ne? Du kannst schon echt soliden Exit hinlegen mit diesen Geschichten. Da wird immer nicht drüber geredet, weil man in der Presse und so, da siehst du halt immer nur die richtig fancy coolen Sachen, so, ne? Die irgendwie jeder kennt. Und ich glaube schon, dass uns auch viele kannten und viele haben gesagt, es ist zu früh. Aber wenn man so rückblickend guckt, das ist ja ein Jahr später, kam ja dann Corona. Wir waren so ultra abhängig von diesen ganzen City-Märkten, wo die Leute halt mal grab and go.
Schnell an der Kasse noch was mitnehmen.
Schnell an der Kasse noch so ein Ding mitnehmen, irgendwie noch einen Eiskaffee dazu holen oder sich ein Käffchen holen, ne? Und oder ein Butterbecken oder so und so ein Hafervollriegel dazu snacken. Und da sind richtig Umsätze eingebrochen. Das hat uns, also vielen natürlich auch, aber auch insbesondere unserer Kategorie, meiner Kategorie da damals, super weh getan. Also das war schon dann noch die ganze Umstellung, klar, das ist dann extern gewesen in so eine Eingliederung im Konzern, das hat auch ein bisschen Kapazitäten gekostet, aber hauptsächlich hat uns Corona schon ganz schön rangenommen. Und ich weiß rückblickend nicht, ob wir das überlebt hätten, bin ich ganz ehrlich so. Also von daher toi 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 so. Also das war der richtige Zeitpunkt so, dass jeder mit einem siebenstelligen Betrag ordentlich nach Hause gegangen. Life-changing, ja, ich kenne ein paar Jungs, die 50 mal so viel bekommen
mehr,
haben.
Aber es gibt natürlich auch deutlich mehr, die weniger haben. Also es gibt ja auch Leute, so viele,
die mit null nach Hause gehen.
Ja, deswegen.
So,
ne? Also
und wir haben ein gutes Play so. Also vom Timing her und von der Zeitspanne 6 Jahre auch nur dann, ne? Und haben uns das dann natürlich auch gut bezahlen lassen, weil wir noch 2 Jahre dann da geblieben sind. Gab es noch einen Earnout und mal so ein ordentliches 6-stelliges Geschäftsführergehalt so. Und das hat sich all in all, hat sich das schon rentiert. Genau. So. Also ich bin da schon sehr stolz drauf, dass wir das so entschieden haben und uns nicht dagegen entschieden haben, weil wir hätten auch sagen können, wir warten jetzt nochmal auf irgendwie ein besseres Angebot, auf jemand anders oder so, aber...
Ja, auch blöd, wenn in Corona reingereiten wird.
Das hätte einfach nicht funktioniert. Und wir waren halt auch nicht online ready, so, ne? Das muss man auch einfach sagen, so diese Goldgräberzeit dann aus der Corona-Phase, die hätte es für uns ja nicht gegeben, dass man dann irgendwie ein E-Commerce-Business hart skaliert, weil das hat keine 10% vom Umsatz ausgemacht, ne? Also das war nur die hard unsere Kunden, die uns im Handel kannten, haben dann halt irgendwie für 60 Euro Warenkorb da Müsli-Riegel gekauft. Das ist ja schon absurd gewesen.
Nicht skalieren. Schwierig nur.
Das hättest du so nicht skalieren können. Wir haben ja keinen Cent Adspend gehabt, ne? Also wirklich 0 Euro.
Ja, safe. Wir müssen an der Stelle, glaube ich, mal ein bisschen weitergehen.
Ja.
Wir haben nur noch 20 Minuten Zeit und es fehlt noch die andere Hälfte.
Ja, die denken sich auch, oh, der Opa erzählt da die alten Geschichten.
Nee. Lass uns mal, bevor wir in den Polyteil einsteigen, zu einer von zwei Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Oder vielleicht auch ein alkoholfreien Aperitif.
Das habt ihr ja in dem Script vorher schon mal rumgeschickt,
die Frage.
Das habt ihr ja schon mal vorher in einem Vorgespräch schon mal gefragt. mir ist nichts eingefallen dazu, ganz ehrlich.
Echt?
Nee, wirklich nicht.
Aber ich auch glaub, nicht so ein Idol, so ein Sport, keine
Idole. Nee, fuck it. So. Also ich habe darüber nachgedacht. Ich kenne so viele coole Leute eigentlich. Ich habe so das Glück, dass ich so viele starke, krasse Persönlichkeiten kämpfe, mit denen ich so Kaffee trinken kann, die ich auf WhatsApp habe, dass ich jetzt keinen Mehrwert daraus ziehen würde, mich irgendwie mit Gary Vaynerchuk irgendwie zu treffen oder so, mit The Rock oder so. Also viele nehmen das ja so als Inspirationsquelle. Und ich glaube, vielleicht wäre man dann auch enttäuscht, so tatsächlich so ein bisschen. Gibt natürlich coole Leute, wo ich mir gerne mal wissen würde, wie die es gemacht haben. So Philipp Westermeier würde ich gerne mal so ein paar Storys hören. Aber erzählt dir das so, weißt du, von dem von dem würde ich gerne mal wissen, was der so Background noch für Storys mitkriegt. Heute im Podcast gehört über ich weiß jetzt nicht, wie der Mann heißt, der Ali Süd mit aufgebaut hat.
Der ist geil.
Das ist krass so. Klar wird man mit solchen Leuten auch gerne mal einen Kaffee trinken, aber da können sie 100 Leute dann nachher auf der Liste so. Ne? So ein richtiges Idol oder so habe ich nicht. Also ich habe so Inspirationsquellen, Leute, die mich motivieren. Es können aber auch ganz normale Leute sein. und einfach mal eine Lanze auch für alle Eltern zu sprechen. Meine Kinder sind auch eine ganz große Inspirationsquelle für mich. Mhm. Für alle, die hier Kinder haben, ne? Feuchte Augen jetzt, Moment.
Ja, sind leider mittlerweile zwei Leuten gegenüber, die keine Kinder haben, aber ja, genau, stell's mir super vor.
Ja, nee, aber so richtig so, ah, nee, ich fancy Bock auf jemanden, so hätte ich nicht, aber ich habe das große Glück, auch echt cool Leute zu kennen.
Ja. Wie kommt man denn dann, ja, wenn man ein paar Jahre lang Müsli-Riegel verkauft hat, auf die Idee, auf einmal alkoholfreien Aperitif zu verkaufen?
Ja, das ist eine gute Frage. So, ich weiß auch gar nicht, ob das turns out, so, ob das richtig die richtige Entscheidung war oder ob ich einfach nochmal wieder Riegel hätte machen sollen mit dem Know-how. Es hat sich aber irgendwie nicht richtig angefühlt. Es hat sich aber irgendwie richtig angefühlt, so das Momentum als Gründer irgendwie nochmal mitzunehmen und dann nochmal wieder weiterzumachen, statt jetzt irgendwie stehen zu bleiben, zwei Jahre Pause zu machen.
Du hast quasi Exit gemacht, zwei Jahre noch als Angestellter da
gearbeitet und dann genau, sozusagen. Und dann habe ich, kein richtig halbes Jahr Pause gegönnt. Und dann bin ich dann, also ich bin im April 21 ich raus oder im März. Und August 21 haben wir dann die Poly GmbH gegründet. Also so richtig eine Pause habe ich mir nicht gegönnt. Ich hatte irgendwie Angst, so tatsächlich, dass ich so dass ich so wiederkomme, so wie Gandalf der Graue, nur nicht mit mehr Superpower, so, dann nicht Gandalf der Weiße bin, sondern Gandalf der Abgefuckte bin, so, auf wenn ich das so sagen darf. Und,
wie ist das mal vor, Harry Potter und einen Stein oder so?
Genau. So.
Brokeboy-Version.
Ja, so, das ist wirklich so bei, guck mal, das ist jetzt ein Dude, der hatte mal vor 3-4 Jahren wusste der mal, wie das geht, so, das ist wie bei Bush bestellt, so.
Sollen wir aufhören, so, wenn jetzt nicht irgendwie neue Produktkategorie irgendwie meinen hier groß zu treten.
Ja, genau, und jetzt macht der, will er das gleiche nochmal machen oder es will er irgendwie nochmal machen. Ich habe dann auch ein paar Angel-Tickets gemacht, so ein Dutzend Angel-Tickets irgendwie gemacht, so klar, mir die Dinge auch angeguckt und auch Dinge mit mir diskutiert, mit Freunden diskutiert, mit Bekannten diskutiert, was man irgendwie machen kann und dieses Alkoholfrei-Thema oder Low und No-Alkohol fand ich dann irgendwie spannend, weil ich ja irgendwie auch wenig bis nichts trinke und durch die Kinder eigentlich dann fast schon gar nichts mehr dann auch getrunken habe und mich mit der Kategorie mal so ein bisschen auseinandergesetzt hatte, auch mal ein paar Pitch-Decks gesehen habe so, und das dann spannend fand, was da so passiert. Leute trinken auch wirklich weniger Alkohol und Gen Z trinkt weniger als die Millennials und der Alkoholkonsum geht zurück seit Jahrzehnten langsam. Deutschland ist immer noch so, gibt immer noch Gas beim Alkohol so. Ich sag mal, schon eine andere Awareness irgendwie für das Thema als vor 20, 30 Jahren. Und wir haben es ja im Bier und im Wein, sehen wir, dass das alkoholfreie Thema schon auch gut besetzt ist. Und für Spirituosen dachte ich so, na gut, so ein Low-Produkt mit ein bisschen weniger Alkohol könnte auch erstmal gut funktionieren. Und so haben wir dann eigentlich Poly Light Spirits, war eigentlich die Idee. Es gab einen Blueprint in UK, was wir gesehen haben. Es gab vorhin so den Blueprint so Aperol, Limoncello, diese ganzen Spritzgetränke kamen ja groß, so Lily Wildberry. Mhm. Und haben wir gedacht, okay, die Leute wollen diese leichten Getränke, die Leute wollen alkoholfrei, wollen die leichten Getränke. Wir bauen jetzt so eine Low and No Company. Das erste Produkt ist ein Low Produkt. So, das war dann so Botanical, so ein Gin mit weniger Alkohol. So. Das konntest du noch nicht sagen, weil rechtlich darfst du das nicht sagen. Gin muss 37,5% Alkohol haben nach EU-Verordnung. Also konnten wir nicht Light Gin sagen oder Gin mit weniger Alkohol. Das haben wir, wussten wir schon. Wir dachten halt so, geil, das Ding sieht so krass aus. Polly sieht so wild gut aus, so eine schöne Brand. Das versteht jeder. So, dass das der gleiche Geschmack ist bei ein Drittel des Alkohols. Dreimal so viel Botanicals, aber ein Drittel vom Alkohol.
So. Genau, so gesehen, wenn man es umdrehen würde und nur einfach kurz leicht verständlich machen würde, ich müsste, also mein Drink würde sonst einfach voll wässrig schmecken, wenn ich sozusagen das haben wollen würde, aber bei gleichem Geschmack kriege ich so gesehen.
Genau, wenn du 50 Milliliter von unserem Produkt genommen hast, dann war das genauso intensiv, wie wenn du quasi 50 Milliliter Gin genommen hast, nur dass wir halt ein Drittel so ungefähr von dem Alkohol hatten, grob. Das hat nur keiner kapiert. So. Also kannst ja weniger Gin auch nehmen. Das war dann immer die Antwort von den Leuten, ja, dann nehme ich halt weniger Gin. Aber dann schmeckt es alle auch nicht mehr so ginnig. Ne? Mhm. Und wir hatten einfach mehr Botanicals da drin. Es war einfach konzentrierter, könnte man sagen, vereinfacht gesagt. Aber du siehst ja schon, wir reden jetzt darüber so und jetzt mach mal eine Ad daraus und so, mach mal Werbung, Online-Werbung und so, ne?
Wäre auch gelogen, wenn ich heute schon mal drüber gesprochen hätte,
genau.
In 3 Minuten.
Genau, so und ich muss es nochmal erklären. Und die Frage ist so, wer kann ja mal jeder einen Finger heben, der das hört, so,
ja, wer hat das verstanden? Vor allem, wenn du es halt Online-Marketing-wise halt irgendwie so ein bisschen platzieren brutal willst, schwierig. Wo du halt irgendwie so,
ja.
Produkt muss irgendwie first, second eigentlich verständlich genau. sein und dann irgendwie erstmal da den USP rauszuarbeiten, genau. Stupid eigentlich.
Genau.
Also nicht und, stupid, aber unmöglich.
Ja, es ist wirklich fast unmöglich wahrscheinlich. Vielleicht hätte man irgendwie eine Angle gefunden oder so, vielleicht hätte man auf andere Themen gehen müssen, so nur Sugar oder sowas. Aber letztendlich haben uns dann ganz viele einfach gefragt, hey, wollt ihr nicht, warum macht ihr nicht alkoholfrei? Wir haben gesagt, ja, wollen wir irgendwann mal nochmal machen, steht so im Businessplan, so im Pitch Deck, da steht das drin. So, ja, schon, low and no halt. Und dann haben wir festgestellt, dass die low Sachen sich halt nicht verkaufen. Und dann haben wir einen Pivot gemacht, also nach einem halben Jahr tatsächlich, wenn man so sagen würde, so einen klassischen Pivot. Und das hat dann funktioniert.
Und es war dann sozusagen, zeitlich war das dann letztes Jahr im April ungefähr,
Mai. Genau, so Juni 2022 haben wir dann die alkoholfreien,
2 Jahre lang.
Genau, ja. Haben wir dann die alkoholfreien Sorten gelauncht.
Ach so, schön.
Und haben uns dann nochmal so ein halbes Jahr Zeit gegeben zu gucken, so funktioniert das, sonst hätten wir zugemacht. Also das hätte ja auch nicht funktionieren können. Also hättest du die Bude irgendwie zumachen können. Also hättest du da auch keine Bestellung gehabt, sondern hättest es ja sein lassen können. Also hatten irgendwie vorher schon auch Besucher im Shop, weil.
Aber ihr seid da mit dem Online-Shop dann gestartet.
Oder? Das ist eben, wir sind mit dem Online-Shop gestartet.
Ja, wir sind mit dem Online-Shop gestartet.
Switch eigentlich, so gesehen. Eigentlich, okay, man würde ja sagen, wenn das Playbook eines Philipp Kahnes sozusagen wieder
wir sind auch platziert parallel.
Wird, wäre sozusagen, ich mache einen Scheiß-Shop und gehe irgendwie erstmal sozusagen, gucke ich, dass ich in die Point of Sales komme offline.
Ja,
aber so gesehen, das war einfach so, okay, jetzt will man irgendwie doch mal diesen modernen Weg, sage ich mal, gehen.
Jetzt hat sich, glaube ich, einfach auch angeboten, wir sind ja eigentlich in Corona gestartet, auch einen Online-Shop zu haben. Und es gab halt Shopify und so, das war dann auch kein Rocket Science mehr. Also ich habe das mit 2 Kollegen von Hafervoll dann gegründet damals und der Alex hat sich um den Shop gekümmert. So, das war dann auch nicht mehr so schwierig. So, hatten direkt ein bisschen Hilfe, ein bisschen Netzwerk auch, so die ersten Ads zu schalten. Aber das hat halt gar nicht funktioniert. Wir hatten eine Conversion Rate von 0,3% im Shop. Also wir hatten schon auch Besucher im Shop, so, ne? Aber die haben einfach nicht bestellt. Das hat keiner kapiert. So. Und der Handel, ich bin natürlich trotzdem parallel den Handel angegangen. Der hat auch gedacht, what the fuck, so, was ist das? Verstehe ich gar nicht. So, wer soll das am Regal verstehen? So, ne? Und dann war das schon, hart. So, und dann kannst du natürlich, dann ist immer so ein bisschen die Frage, so, wie lange glaubst du an die eigene Idee und ziehst die durch? Das hat ja bei Hafer vorhin die Leute ja auch gesagt, es funktioniert nicht. Aber wir sind halt in die Läden gegangen, es hat sich von selber gedreht, obwohl das wirklich creepy Design war, so, und wir auch kein Marketing gemacht haben. So, und es hat sich einfach so vom unternehmerischen Bauchgefühl nicht richtig angefühlt, das so weiterzumachen. Und deswegen dann der Pivot. Und da hatten wir plötzlich Conversion Rates von 3-4%. So. Und das haben wir einfach gesehen, okay, das funktioniert. Hatten 2 Sorten, sind mit 2 Sorten gestartet. Und inzwischen haben wir launchen jetzt im Oktober die 8. Sorte. Wir haben 2 Ready-to-Drink-Produkte in der Dose. Da werden wir natürlich, die sind jetzt, gehen so ein bisschen in Winterschlaf. Die launchen wir dann nochmal richtig hardcore nächstes Jahr. Das ist natürlich ein Handelsprodukt. Aber ich sag mal, gerade auch so Amazon ist es sogar noch stärker als unser Shop. Aber am Ende lohnt es sich da schon auch irgendwie zu versuchen, ein E-Com-Modell draus zu bauen. Ist immer ein bisschen Pain in the Ass so, weil du ja Glas irgendwie verschickst und schwer.
Kein Logistikprodukt, ne?
Genau, und du musst dich dann auch ehrlicherweise fragen sie, wie viele Flaschen willst du dir eigentlich für 15 Euro nach Hause bestellen, damit du auf einen ordentlichen Warenkorb kommst als Firma. Ne? Und da scheitern eigentlich die meisten Food-Startups, glaube ich, irgendwie daran, wenn sie nicht irgendwie Sportnahrung machen und so ein großes Portfolio an Produkten haben, dass sie dann nachher, also verkaufe ich halt 3 Italien Aperitif. So, dann kauft der Kunde aber auch erstmal ein halbes Jahr nichts, weil du trinkst das ja nicht auf Tagesbasis.
Das ist ja auch nicht so von wegen
Spritzgetränke.
Ja, viele Leute saufen auch einfach, weil sie es brauchen. Sag ich mal so, wie es ist. Weißt du, wie ich meine? Also
ja, aber bei den alkoholfreien Sachen brauchst du ja trotzdem auch eine Occasion. So, brauchst du
irgendwie
einen Anlass,
so einen
Sunday Brunch oder sowas.
Aber wenn ich jetzt beispielsweise die Hard Alkoholiker bin, dann brauche ich das halt jeden Tag. Weißt du, wie ich meine? Sozusagen, das habe ich ja umgekehrt. Ja,
dann hast du schon eine gute, wenn du dann das passende Produkt dazu hast, dann hast du auf jeden Fall eine gute Retention.
Ja, safe. Aber zum Beispiel No-Alkohol, hätte ich gesagt, ist sozusagen einfach die Verbrauchsdauer, der Zyklus einfach viel, viel länger.
Weiß ich gar nicht, ob der wirklich viel länger. Ja, ich weiß nicht, ob der länger.
Aber weil du wahrscheinlich einfach nicht abends so ah, heute ist mal Dienstagabend, lass mal jetzt hier ein Abholen.
Kriege ich mit meinem Schatz zu Hause mal schön.
Ja, das müsste man jetzt ja nochmal viel härter aufbrechen, wenn du sagst, die Alkoholiker sind die Zielgruppe, die Ads würde ich auch gerne dann von dir sehen. Dann ist ja die Frage, ob die nicht in den Supermarkt gehen und sich da, sagen wir mal, die Buddel kaufen. Und ich sag mal, die Gin-Konnoisseure, die Rum-Konnoisseure, die sich da für 30, 40 Euro so einen Gin oder einen Rum bestellen im Online-Shop, die trinken da, glaube ich, schon auch lange dran, so würde ich jetzt sagen. Und das ist aber, ich glaube, das ist. Das
ich trinke halt sehr arrhythmisch dazu, so ehrlich muss ich sein.
Und ich glaube, das unterscheidet sich bei den Alkoholfreien auch nicht, dass du einfach zu lange daran trinkst. Das ist so ein bisschen so das Problem an dem Online-Geschäftsmodell für den Bereich. Jetzt haben wir Produkte, so die Spritzgetränke, da hast du einfach mehr Occasions, gerade auch im Sommer, ne, wo so eine Flasche einfach schneller leer ist, auch mit zwei Freunden irgendwie auf der Terrasse und macht jeder drei Drinks und dann ist das gelaufen, so das Ding, musst du nachbestellen. Muss man beobachten, habe ich heute so keine abgeschlossene Meinung zu. Ich weiß nur, dass es mit einem 45 Euro Warenkorb für Food-Startups, die wir so im Schnitt haben, ganz oft, was ich so sehe, oder sogar noch weniger, manche sind bei 30 Euro, es ist halt schwer, E-Commerce zu machen, einfach weil du ja deine Kunden kannst du fast gar nicht so günstig kaufen, wenn du jetzt nicht in irgendeiner speziellen Nische drin bist. Und du hast automatisch etwas höhere Versandkosten bei der Glasgeschichte durch die Verpackung einfach, ne? Und durchs Gewicht bist du einfach nicht bei so kleinen Sachen. Deswegen ist schon so unser Fokus, dass ich eigentlich wollen wir schon das Playbook Retail schon mal nochmal wieder spielen.
Ja. Aber tendenziell ist E-Com ja gerade aktuell immer noch ein recht wichtiger Kanal, sag ich mal. Also
ja, macht schon noch 75%
ja. Ist ja dann trotzdem auf jeden Fall eine halbe Million mindestens irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, so ungefähr vom Scope her. Aber was heißt das? Also wie, ihr müsst dann ja trotzdem irgendwie Marketing machen, ihr habt ja trotzdem irgendwie sozusagen Channels, die ihr spielt. Ja. Wie macht ihr das dann? Ist es dann eher sozusagen wirklich ein Influencer-Marketing-Produkt, was halt irgendwie gut performt? Ist das jetzt sozusagen seit dem Shift zu No-Alkohol, von diesem Low-Alkohol-Approach, dann irgendwie doch wieder ein Thema, was man auch gut über Ads bespielen kann? Also was funktioniert da so ein bisschen bei euch?
Also ich würde so vom Ranking her würde ich sagen, dass wahrscheinlich Influencer-Marketing am besten funktioniert, also am günstigsten wahrscheinlich funktionieren kann tatsächlich. Da kriegt man gute CACs irgendwie wie hin. Muss man natürlich auch gucken, so was sind das für Deals? Sind das jetzt auch rein auf Provisionsbasis? Das testen wir gerade vermehrt so oder zahlst du halt auch Cash? Und da geht dann der ROAS wahrscheinlich ein bisschen runter. Viele Anfragen hast du über SEO sehr. Also es ist unglaublich, wie viel über organische Reichweite einfach auch kommen, weil Leute alkoholfrei googeln, da musst du einfach auch irgendwie gut ranken. Das versuchen wir immer zu optimieren. So auf einem, also Leute, die sich von außen angucken. Ich krieg wieder 80 LinkedIn-Nachfragen von Leuten, die SEO machen wollen vor uns danach. Ne? No shame, schreibt mir alle. Aber machen das halt irgendwie im Team auch selber und genau, Leute suchen danach. Und dann kannst du das mit SEA auch ganz gut tackeln. Ich würde sagen, das ist also der nächste Bereich, wo wir jetzt auch nochmal professioneller reingehen wollen. Und Meta, Instagram ist schon auch irgendwie noch eine Blackbox, so, weil also unsere Zielgruppe sind so über 30 Frauen über 30, 75% Frauen über 30. Vielleicht findest du die auch noch bei Facebook, ja, aber irgendwie, wenn ich mir die Kommentare unter unserer Facebook-Werbung angucke, will man da keine Werbung mehr machen. Das ist dann schon irgendwie der Fokus irgendwie, dass das auf Insta ausgespielt wird. Ich glaube, das passt auch ganz gut. Wir haben es mal TikTok sehr erfolgreich getestet. Das ist auch für die Reichweite geil. Ich glaube, das haben wir sehr gut gemacht. Also auch an die Marie und an die Mona. Und ich glaube, wir haben durch die Marke halt eine Möglichkeit, so in der eine Masse auch an Leuten zu erreichen irgendwie und übers Branding zu kommen und dann über die Reichweite dann die Leute wieder in unseren Shop zu führen. So wird das jetzt ein Classic E-Commerce-Play? Ich glaube nicht. Spätestens dann, wenn wir nochmal auch die Dosen richtig ausrollen nach einem erfolgreichen Test dieses Jahr, muss mit den Dosen einfach der Fokus auch im Retail sein. So, das sehe ich wie mit den Riegeln, das sind 2-Euro-Produkte, das macht keinen Spaß, die online zu verschicken. Es gibt so Plays, Poppy oder Olipop in den USA, das ist so ein Poppy hat gar keinen Online-Shop, so die linken über ihren Shop, in Anführungsstrichen, alles zu Amazon, dass du aus dem Shop raus bei Amazon bestellen kannst und da belohnt das Amazon auch. Bei Amazon sehen wir halt natürlich leider auch dann bei den Flaschen, dass halt der Warenkorb die Hälfte, also nicht mehr die Hälfte von dem ist, was wir online haben. Und viele einfach die Einzelflasche bestellen. So, das ist natürlich dann auch nicht so ultra sexy ganze Zeit. Also da muss auch schon viel verkaufen. Wir haben einen guten Freelancer, einen Ex-Head-Off von Just Spices, der uns da hilft. Und sind da auf einem guten Niveau. Würde ich schon sagen, dass wir bei Amazon wahrscheinlich so mindestens Top 3 sind bei ein, zwei Produkten. Und ja, das einfach weitermachen, ne? Und dann
aber Shift wird jetzt schon so ein bisschen mehr wieder Richtung.
Ja, ja, also wir sind so letztes Jahr im September so ernsthaft so mit unseren Bemühungen gestartet, Handel zu machen, mit Messen auch und Pro-Wein und Markantmesse und alles. Mhm. Und auch über die Kontakte, die wir dann in den letzten Jahren so ein bisschen aufgebaut haben zu den Einkäufern. Und so langsam ist so Trust da und wir haben gute Drehzahlen da, wo wir drin sind, überzeugen halt mega einfach in einer ganz, ganz krassen Drehung und sehen das auch als Retail-Produkt, so wie es aufgebaut ist. Und als, eigentlich sehen wir es auch als Retail-Brand. Und ich kann auch allen Food-Startups wirklich nur empfehlen, so geht in den Handel eigentlich. Das muss irgendwie parallel laufen. Also es gibt einfach Modelle, Sportnahrung würde ich sagen, würde ich unterschreiben. Das ist geil, das kannst du online richtig gut planen über Influencer-Marketing, ne? Und kannst es hier more, CSN ahead, an der Stelle mal zu erwähnen, nämlich Business Angel. Das kannst du super gut spielen, aber dann nochmal in den Handel gehen, ist einfach nochmal auch ein guter Step, wenn du dann vielleicht auch die Marke aufgebaut hast. Und die Rotation auch direkt hast, ne, im Handel. Das ist natürlich dann auch stark, so die Nachfrage einfach da ist. Also ich würde jedem empfehlen, wenn er ein Produkt hat, was nicht erst irgendwie 10 Euro kostet. So einen Löwenanteil sehe ich jetzt zum Beispiel noch nicht in Prep My Meal. Weiß ich jetzt nicht, ob das wie handelskonform man das so machen kann, so von dem vom Playbook her. Einfach von den Preisen auch dann, ne? Aber da ist vielleicht dann auch so ein E-Com-Play. Aber für uns so Mix, Dosen, Flaschen, Einzelflaschen verkaufen, auch als Geschenkartikel, das nimmst du ja auch einfach mal mit. Das sehe ich schon perspektivisch und Shift 80, 20 für pro Retail. Krass.
Dann lass uns mal zum Abschluss kommen. Da stellen wir immer die zweite Frage, die wir im Podcast gerade stellen. Das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Boah, ich habe richtig viele gute Ratschläge.
Oder bau dir selber ein.
Ich käme nicht drauf. Gute Frage. Ich glaube, ich sag manchmal so, Sales fix everything. So für mich persönlich ist immer ein guter Ratschlag, nicht immer so auf andere Leute zu gucken und zu hören, so, sondern sich auf sich selber zu konzentrieren und sein Ding zu machen und Hustle Culture, so work hard, play hard. Ich glaube, da kann man schon viel von mitnehmen. So. Also Sales machen, rausgehen, ob das Online-Sales ist, ob das Field Sales ist, ob das Vertrieb ist. Wenn du nicht rausgehst, nicht die Leute anrufst, nicht machst, nicht in der Scheiße rührst, dann kommt auch nichts rein. Ich glaube, das vergessen viele. Also viele warten auf so einen Moment, ne?
Ja, definitiv.
So, hey, jetzt passiert was gleich.
Ist am Ende halt irgendwie immer noch das Wichtigste, der wichtigste Bereich in jedem Unternehmen, und in einem Bereich funktioniert halt irgendwie nichts, vor allem wenn es schlecht läuft, weißt du?
Ist einfach so. Ja, und Durchhaltevermögen haben und so.
Hände hochkrempeln. Und rein
immer Gas geben, einfach so, oder geisteskrank versuchen irgendwie, das musst du rausschneiden, ne, glaube ich. Aber die einfach Gas geben, so, das ist so ein General-Tipp, den wir, glaube ich, auch immer Leute gegeben haben.
Stark. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, war lustig.
War eine gute Geschichte. Sind, glaube ich, nicht so viele, die das auf dem Schirm haben, wie man vom Multimillionen Riegelverkäufer zum alkoholfreien Weinkonnoisseur wird, sage ich mal. Hat mich sehr gefreut, dass wir es mal anfangen durften. Jetzt haben wir das alles mal an einen Platz gebracht. Ich bin sehr gespannt. Wir bleiben in Köln auf jeden Fall in Kontakt, wie es sich bei euch entwickelt. Geiles Thema. Bin gespannt, wie du dein Plug-and-Playbook da anwenden wirst.
Mal gucken, ob das funktioniert.
Und dann sprechen wir uns vielleicht so, dauert ja bei dir dann ungefähr noch so 3 Jahre, dann wie bei den nächsten Exit.
Reden wir dann nochmal drüber. Und danke, dass ich hier sein durfte, und danke an alle, die zuhören mussten. Sorry. für die Schimpfwörter auch.
Ach nein, gehört dazu. Mach ich auch. Top.
Dankeschön.
Ciao, ciao.
Danke.
Vielen Dank. Ciao.